Wir wollen jetzt den Philemon-Brief betrachten. Es ist ein ganz kurzer Brief, er hat ja nicht viele Verse, hat ja auch nur ein Kapitel, aber er ist sehr stark geprägt von einem praktischen Beispiel des Umgangs der Gläubigen miteinander, wenn es Dinge zu regeln gibt, wenn es etwas gibt, wo man sich auf dem Wege des Glaubens helfen darf, zurechtbringen darf. Da prägt gerade dieser Brief hier eine Vorschau für uns, für die Gemeinde Jesu an allen Orten, zu allen Zeiten. Ich lese uns eingangs die ersten drei Verse, die Grußverse zu diesem Brief. Paulus, der gebundene Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder Philemon, dem Lieben und unseren Gehilfen, und Appia, der Lieben, und Archippus, unseren Streitgenossen und der Gemeinde in deinem Hause, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir könnten zunächst annehmen, dass diese Einleitung in dem Brief an Philemon einfach eine ganz gewöhnliche ist, natürlich. Wir sagen ja auch, wenn wir einen Brief schreiben, sehr geehrter Herr so-und-so, lieber Bruder so-und-so und vieles, manchmal auch Segen zuvor und dergleichen. Aber diese Einleitung schon allein hat einen ganz wichtigen Grund und Vorbau, um das Eigentliche, was in dem Brief angesprochen wird, ins Herz des Philemon zu reden und ihm sowie auch der Gemeinde vor Ort in Kolossee zu helfen. Dieser Brief des Paulus an Philemon ist also ein ganz praktisches Beispiel dafür, wie Kinder Gottes dem Nächsten und besonders den Glaubensgeschwistern begegnen und in der Liebe beistehen, segnen und zurechthelfen sollen. Das ist ja gar nicht so einfach. Manchmal geht man ja einfach so drauf los, nicht? Mit dem, was man glaubt zu wissen, um dem anderen irgendwie zu helfen, dass er versteht, was ich meine und wo er sich korrigieren lassen müsse. Aber so soll es nicht sein. Das Fundament der praktischen Liebe ist unbedingt im Vorfeld nötig, bevor überhaupt eine Zurechthilfe, eine Maßregelung, eine Segnung mit Worten stattfinden kann. Und dazu verhilft uns dieser Brief, der uns das aufzeigt, wie es lang gehen soll. Denn alles im Reiche Gottes ist auf der reinen verbindlichen Liebe aufgebaut. Alles. Schon in der Zuwendung des Schöpfers aller Dinge zu seinen Menschen, den Geschöpfen, die Zuwendung des himmlischen Vaters zu uns ist von der Liebe die Rede. Und diese Zuwendung von der Liebe getragen. Johannes 3, Vers 16 würde sonst heißen: So sehr hat sich Gott über die Menschen geärgert, über ihren sündigen Zustand, dass er endlich seinen Sohn sandte, der Ordnung schafft und sie zurechtbringt, damit sie ihm gefallen. Wäre ja auch ein Weg, wäre ja auch eine Möglichkeit, uns irgendwie aus dem Dilemma herauszuholen. Aber die Basis lautet anders. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Wir merken, das Ziel ist die Zurechtbringung, aber die Basis kann unterschiedlich sein. Und der Philemon-Brief zeigt uns auf, die Basis für jede gute Bewegung im Leben des Gläubigen, der Gemeinde, in der Beziehung zu Gott, ist die Basis der Liebe. Nicht die Basis der Rechthaberei oder der Angst oder des Zornes. Das ist nie eine Hilfe, eine wahre Hilfe zu bleibendem Leben. Wenn auch die Einladung zum Seelenheil mit der konsequenten Möglichkeit sie auszuschlagen und dadurch in die ewige Verdammnis abzugleiten, ausgesprochen ist, bleibt doch der Tenor dieser Einladung, dass alle an Jesus Christus glauben, die Liebe zur ungezwungenen Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Versöhnung zwischen Gott und den Menschen darf nie mit Gewalt geschehen. Willst du nicht mein Bruder sein, dann haue ich dir den Schädel ein. Nein, in dieser Form nicht. Immer freiwillig. Versöhnung ist freiwillig, denn eine erzwungene Versöhnung ist keine echte Versöhnung und bleibt im Krampf stecken, kommt nie zur wirklichen Freude. Ist eine Pflichtübung, ist eine sich gewaltsam darunter Beugung, die uns nie zu einem freien Zeugnis und frohen Zeugnis von der Gnade Jesu kommen lässt. Philemon war ja ein wohlhabender Bürger in der kleinen asiatischen Stadt Kolossee, und der Name ist uns bekannt durch den Brief an die Kolosse, das ist Kolossee. Und er war auch zugleich in verantwortlicher, leitender Position der örtlichen Gemeinde. Seine Erfahrungssituation als Christ, auch als Christ, und das ist dann besonders schmerzlich, war ja, dass sein Diener Onesimus ihn offenbar bestohlen hat, großes Leid zugefügt hat und danach aus seinen Diensten floh. Es ist schon schwierig, jetzt als Christ mit so einer Situation umzugehen. Da ist einer, der dir zur Seite gestellt ist, der dir verpflichtet ist, den du bezahlst, der dir dienen soll, und eines Tages bestiehlt er dich oder bringt Schlechtes in dein Haus hinein. Und nicht nur das, nachdem er zerstörerisch gewirkt hat, haut er ab. Man kann ihn nicht mehr dingfest machen. Da kann doch Groll im Herzen aufkommen. Da kann man doch sagen, wehe, wenn ich den erwische. Der kriegt aber was zu hören. Das wäre die menschliche Reaktion. Aber dieses Beispiel, dass dieser Philemon nun in solch eine schwierige Situation gekommen ist und wie sie zu bewältigen ist, soll uns zeigen, dass Rachegedanken und Bestrafung uns nicht glücklich machen und auch nicht als Christen froh sein lassen und ein fröhliches Zeugnis dem Nächsten geben lassen. Dieser Onesimus, er floh bis nach Italien. Aus Kleinasien bis nach Italien, nach Rom, denn Paulus war ja in Rom gefangen. Und so kam er unter die Predigten, er war ja ein mehr oder weniger freier Gefangener, der Paulus, er konnte Leute zu sich kommen lassen, hat auch die Freiheit, mit einem Soldaten begleitet zu anderen zu gehen. Unter diesen Predigten des Apostel Paulus kam dieser Dieb zum Glauben. Er lernte Jesus Christus kennen, er lernte das wahre Leben kennen und den wahren Reichtum, der nicht in Geld besteht. Wir haben ja auch gerade hier in Berlin, nicht, Demonstrationen von Leuten, stille Demonstrationen, die ihr ganzes Hab und Gut verloren haben durch Spekulationen der Bank, die jetzt auch in Berlin hier auf der Straße waren, in schwarzen Anzügen, Trauerkleidung, weil sie für ihr Alter gespart haben und die Bank hat das alles in Sand gesetzt. Und nun scheint der Lebensabend nicht mehr so glücklich zu sein. Onesimus hat gemerkt, das Geld ist es nicht, das Gut ist es nicht, sondern Jesus Christus ist es. Und er bekehrte sich und gab sein Leben dem Herrn, erfuhr Erneuerung und wahre Freude. Paulus, der ja nun den Philemon und die Gemeinde zu Kolossee auch kannte, sandte seinen Diener, der ihm treu zur Seite stand, von dem wir ja auch schon im Titusbrief gelesen haben, Tychikus, zu diesem Philemon. Tychikus, der auch die Briefe nach Ephesus brachte, zu der Gemeinde in Ephesus in Griechenland und in Kleinasien und dann nach Kolossä. Er wurde auch gesandt zu Philemon mit einer wichtigen Botschaft. Tychikus brachte eine Liebesbotschaft. Es ist ja schwierig, jetzt nun eine Begegnung mit dem zu haben, der mir großes Leid zugefügt hat. In der Begleitung von Tychikus war ja Onesimus. Dieser, der gestohlen hat, seinen Herrn betrübt hat, abgehauen ist und sich nun in Rom bekehrte. Wie wird die Begegnung dieser beiden sein? Wird Philemon sagen, so endlich habe ich dich, jetzt wirst du bestraft? Der Apostel Paulus zeigt hier in diesem Brief auf, dass er dem Philemon zuvor das Herz für das Eigentliche öffnen muss, damit er die neue Situation richtig versteht und annehmen kann. Denn Onesimus war jetzt ein Glaubensbruder geworden. Er hatte Vergebung seiner Schuld erlangt und nun sollte er zurück zu seinem Dienstherrn und wieder in die Dienste aufgenommen werden. Weggelaufen ist er als Dieb und heimgekehrt als Kind Gottes. Alle Verletzungen, die er verursacht hat und Belastungen, sollen nun durch die Liebe Gottes aufgehoben und geglättet werden. Eine äußerst schwierige Aufgabe. Und wenn wir uns nur ein paar Augenblicke vergegenwärtigen, dass uns das passiert wäre, würden wir es bestätigen. Schwierige Aufgabe. Es braucht ja manchmal viel weniger, dass wir dem Nächsten unfreundlich begegnen. Manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten und schon haben wir nicht mehr die Liebe in unserem Herzen. Haben harte Worte, schnelle Worte, böse Worte, abkanzelnde Worte. Es ist nicht einfach. Nun sollte aber die gebotene Liebe Jesu für seine Jünger zu einem praktischen Fall werden. Es war gleichsam ein Appell an Philemon und die dortige Gemeinde in Kolossä, neu das Gebot im Herrengebet, im Vater unser wahrzunehmen. In Matthäus 6, Vers 12 steht nämlich, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das sollte jetzt bei Philemon praktisch werden. Bei den Glaubensgeschwistern zu Kolossä praktisch werden. Vergib die Schuld. So wie dir vergeben wird oder vergeben werden soll. Gesagt, es ist ja schnell. Es wird jeden Sonntag gebetet, in Kirchen und Gemeinden. Aber getan, ist es oft langsam oder gar nicht. Vergebung nimmt man gerne an, sehr schnell sogar. O Herr, vergib mir hier und da. Aber anderen vergeben, das dauert oft. Wochen, Monate, manchmal Jahre. Wir haben so etliche Beispiele auch aus dem christlichen Lager in Büchern lesen können, wo zwei gläubige Schwestern jahrelang im Streit lagen, nur wegen eines Erbstücks. Beide beteten sie, aber sie kamen natürlich nicht zum inneren Frieden, bis zu dem Tag, wo sie beide auf dieses Erbstück verzichteten. Und so könnten wir etliche Beispiele anfügen. Gesagt ist vieles schnell, aber getan ist es oft langsam oder überhaupt nicht. Nicht nur das Vergeben war bei Philemon gefragt, sondern auch die Art, wie Paulus ihn liebevoll dazu ermuntern und einladen wollte. Paulus hätte einfach schreiben können, ich schicke dir Onesimus, so vergib ihm, denn dir ist auch vergeben. Schluss. Nein, so hat er nicht ihn aufgefordert, sondern in brüderlicher Liebe. Die ganze Einleitung, bevor er zum Thema kommt, handelt davon. handelt davon, ihn vorzubereiten, erstmal das Gute des Herrn so aufzuzeigen in seinem Leben, was er geschenkt bekommen hat, wie gut doch der Herr ist, was er ihm alles wünscht, damit er auch bereit ist, die Segnungen Gottes im Leben dessen, der ihm Schaden zugefügt hat, anzuerkennen, dankbar anzunehmen. Die Verkündigung der Wahrheit Gottes verlangt nicht nur, dass sie gesagt wird. Manchmal glauben mir die Einzelnen das. Hauptsache, ich sage die Wahrheit. Sondern es verlangt auch, wie sie gesagt wird. Nicht nur, dass sie gesagt wird. Wir wissen ja, dieses Gleichnis, Matthäus 7, Abvers 3, sagt ja, was der Herr Jesus gab, deutet auf diesen Punkt hin. Was siehst du? Den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken im eigenen siehst du nicht. Zieh erstmal deinen raus und dann siehe zu. Nicht nur geh einfach hin und zieh den Splitter raus, sondern überlege dir, wie du das tust. Lass dich zubereiten, damit es gut vonstatten geht. Nicht schmerzvoll, sondern segnend, helfend. Also das Wie ist auch ein Gebot. Die Basis der Liebe, so haben wir gesagt, zur Zurechtbringung, zur Hilfe auf dem Wege der Nachfolge Jesu, ist ja von dem Herrn selbst geboten. So wie es im Hebräerbrief steht, Hebräer 11, Vers 6, dass wir ohne Glauben Gott nicht gefallen können, können wir auch ohne Liebe kein fruchtbares Leben führen. Denn in 1. Korinther 13 schreibt der Apostel auch ganz deutlich, ich kann alles tun im Reiche Gottes, es hat aber keinen Sinn, wenn die Liebe fehlt. Und wenn ich meine Habe den Armen gäbe, wenn ich meinen Leib brennen ließe, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, aber die Basis der Liebe wäre nicht da, wäre alles nichts nütze. Also genauso gefallen wir als Gläubige Gott nicht in unserem Tun, wenn die Basis der Liebe nicht vorhanden ist. Genauso wenig wie diejenigen, die nicht glauben, Gott nicht gefallen können. Gottes Wort zeigt uns die Liebe im Heiligen Geist auf. Einmal als Gebot. Dazu können wir lesen Johannes 13, Vers 34, wo Jesus zu den Jüngern sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Das ist ein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Auch 1. Johannes 3, Vers 11 wird das ja gesagt, dass das Gebot Gottes lautet, einander zu lieben. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang, dass wir uns untereinander lieben sollen. Das ist also erstmal eine Voraussetzung. Auch im 4. Kapitel, Vers 11 vom 1. Johannesbrief steht, ihr Lieben, wenn uns Gott so geliebt hat, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Dies soll erst erfüllt werden, bevor alles andere im Leben des einzelnen Gläubigen und der Gemeinde kommt. Aufträge ohne diese Basis sind Fehlaufträge. Sie enden im Menschlichen, sie enden letztlich in der Fruchtlosigkeit. Also, es äußert sich im Gebot Jesu, dass die Liebe im Heiligen Geist nötig ist. Es äußert sich auch als die Liebe als erfülltes Gesetz. In Römer 13, Vers 8 und 10 steht ja geschrieben, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist. Also, wenn wir das Gesetz zunächst erfüllt sehen wollen, damit wir aus der Erfüllung handeln können, soll diese Liebe durch den Heiligen Geist pulsieren. Ich lese uns mal die Verse 8 und 10 aus dem 8. Kapitel, 13. Kapitel vom Römerbrief. 8 und 10. Einmal heißt es, seid niemand nicht schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist die einzige wichtige Schuldigkeit. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und in Vers 10, die Liebe tut nämlich dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. All das müssen wir jetzt im Herzen behalten, um auch die einleitenden Worte, die Paulus hier dem Philemon schreibt, richtig zu verstehen. Das Wort der Liebe zeigt sich auch in der Frucht des Heiligen Geistes. Denn als erste Frucht wird in Galater 5, Vers 22 genannt, Frucht des Geistes, die Liebe. Als erstes. Immer als erstes. Wenn diese nicht da ist, kann alles andere danach auch nicht richtig eingeordnet sein und funktionieren. Es ist gar nicht tragfähig. Ferner äußert sich das in der Dienstkraft. In Römer 12, Vers 10 heißt es dazu, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Und dann kommt die Konsequenz zur Dienstkraft. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist ja der zweite Teil des Verses gar nicht möglich, wenn der erste Teil nicht Praxis geworden ist. Oder Galater 5, Vers 13, auch von der Dienstkraft der Liebe. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Dienstkraft aus der Liebe heraus. Aber sie äußert sich auch noch in der Zeugniskraft. Nochmal zurück zum Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 35. Setzt nämlich der Herr Jesus nach dem Gebot der Liebe hinzu und sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr einander lieb habt. Also das ist das Zeugnis, was sichtbar wird vor der Welt. Da ruht die Kraft drin, dass überhaupt erkannt wird, wo man hingehört. An dieser durch Gott gewirkten Liebe in uns. Jedermann kann dann erkennen, sagt der Herr, dass ihr meine Jünger seid. Und die Liebe äußert sich auch in der Vergebungskraft, die ja auch hier bei Philemon mit angesprochen wird. Zum Beispiel in Sprüche 10, Vers 12 heißt es ja, dass die Liebe alle Übertretungen deckt. Das kann keine andere Kraft außer die Liebe. Wo diese Basis nicht ist, werden die Übertretungen immer wieder ans Licht gebracht. Weißt du noch, damals, ja, denk mal daran, was du mir da getan hast und so. Und dieses Wort, naja, da bin ich heute noch geschädigt. Wenn die Basis der Liebe nicht da ist, können die Übertretungen nicht zugedeckt werden. Dann werde ich ständig erinnert an das, was der andere an mir getan hat. 1. Petrus 4, Vers 8 steht das auch nochmal, dass die Liebe der Sünde Menge deckt. Das heißt also, wo Jesu Liebe mein Leben durchzieht, bin ich auch bereit, den anderen im neuen Glanz der Herrlichkeit zu sehen, egal was er vorher gemacht hat. Und bin bereit, ihm zu vergeben, egal was er gemacht hat. Muss ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Die Basis der Liebe ist die einzige Kraft, die das schafft. Seid nun mäßig nüchtern zum Gebet, vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sünde Menge. Manche könnten ja gar nicht miteinander leben bei dem, was sie alles verzapft haben in Worten, Gedanken und Werken, wenn sie nicht durch Jesus Christus von der Liebe erfüllt wären. Ich könnte mir vorstellen, dann könnten auch manche Gemeinden überhaupt gar nicht zusammenleben, wenn das nicht durch die Liebe zugedeckt ist, was der eine und der andere getan hat. Auch noch als Christ getan hat, möglicherweise. Und noch ein Punkt, die Liebe allein ist die Versöhnungskraft. Das heißt also die Kraft, aufeinander zuzugehen. In 1. Korinther 13, Vers 4 wird ja die Qualität dieser Liebe besprochen. Das ist die Zuwendung in dem Wesen der Langmut, im Wesen der Freundlichkeit, ohne Eifersucht oder Eifer zu hegen, ohne Verletzungswillen dem anderen gegenüber zu haben, sondern in der Verbindlichkeit mit dem Nächsten stehen zu wollen. Das schafft nur die Liebe. Ohne Streitsucht in der Begegnung. Diese Kraft trägt niemals etwas nach. Sie hat nie Schadenfreude über das Leid eines anderen. Sie ist ständig mit der Freude an dem Guten und an der Wahrheit beschäftigt. Und sie hat große Tragkraft, alles zu erdulden, im Glauben an Veränderung zum Guten festzuhalten und in der Hoffnung zu stehen auf Weiterführung zur Vollkommenheit und in der Freiheit, alle Regelungen eigener Belastungen Gott zu überlassen. Das ist die Kraft, die Versöhnungskraft der Liebe. Sie muss also Basis sein, um einander echt zu helfen in der Gemeinde. Und die Briefe, die Gott durch seine Boten hat schreiben lassen, dienen ja in erster Linie nicht zur Evangelisation, sondern zur Aufzeigung, wie können neue Menschen, durch den Glauben neu gewordene, miteinander leben. Wie können sie einander dienen? Wie können sie Jesus dienen? Welche Hoffnung darf in ihnen pulsieren? Dazu sind die Briefe gegeben, so auch der Philemon-Brief. Die Liebe Gottes ist ja zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist in das Herz und Wesen des Gläubigen gepflanzt worden. Nicht? In Römer 5, Vers 5 lesen wir, dass die Liebe ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Also eine neue Kraft zu einem neuen Leben und soll sich nun im Umgang untereinander praktisch erweisen können. Tragen, helfen, ermahnen, zurechtbringen. Das alles soll davon bewegt sein. In 2. Korinther 8, 24 lese ich mal von der Aufforderung zu dieser Praxis. Erzeigt nun die Beweisung eurer Liebe. Beweist das, was in euch ist, werden wir hier aufgefordert. Und unseres Rühmens von euch an diesen, dass es auch öffentlich vor der Gemeinde wird. Beweist das. Bringt das unter Beweis. Lasst es sehen. Und nun kommen wir zu den ersten drei Versen nochmal des Philemon-Briefes. Jetzt verstehen wir auf diesem Hintergrund die Einleitung viel besser. Paulus, es hat ja immer den Philemon vor Augen, dem er jetzt schreibt. Paulus, der gebundene Christi Jesu und Timotheus, wir sind hier zusammen. Der Brüder Philemon, schreiben wir, dem Lieben, unserem Gehilfen, du bist ja unser Gehilfe. Und Appia, der Lieben, und den Archippus, unserem Streitgenossen, und der Gemeinde in deinem Haus, wir sind ja auch mit euch. Mit euch sei Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das muss ja erstmal Langzeitwirkung haben, bevor das andere, was er nachher ermahnt, dass dieser Philemon tun soll. Und an einer Stelle sehr kräftig ermahnt, dass das dann einen guten Raum findet. Also schon in der Einleitung des Briefes hebt Paulus die Verbundenheit mit Philemon zunächst erstmal vor. Bevor er ihm überhaupt etwas anderes sagt. Du, ich bin mit dir verbunden. Weißt du das? So wie mit allen Gliedern der Gemeinde bin ich verbunden. Das will ich einfach mal so vorausschicken. Wir gehören doch alle zu der neuen Gottesfamilie. Philemon, weißt du das? Paulus redet ihn an mit Bruder, wie er auch Timotheus Bruder nennt. Und alle Brüder und Schwestern sind, die zu der neuen Gottesfamilie gehören. Damit sagt er und deutet erstmal die Stellung an, die alle haben. Du Philemon, du bist ja auch mein Bruder. Stellung vor Gott. Ich bin auch Bruder. Weißt du, wir sind doch beide Brüder. Erstmal zeigen, du, ich bin ja gar nicht anders als du. Wir sind beide durch die Gnade Jesu Gottes Kinder geworden. Da geht erstmal das Herz auf, wenn man so eine Einleitung anfängt, bevor man das Eigentliche nachher sagen will. Oh ja, da haben wir doch eine gemeinsame Basis. Paulus bezeugt, dass Philemon ihn und den Mitgläubigen lieb und wert ist. Du bist mein guter Gehilfe. Lieb und wert. Und den Mitgläubigen auch in der Gemeinde eine gute Hilfe ist. Und dass er durch ihn Annehmlichkeiten hat. Er grüßt Appia. Ich weiß nicht, ob es seine Frau war, ich nehme es mal an. Und Archippus, den er als Mitstreiter bezeichnet, in Kolosser 4, Vers 17, taucht dieser Name ja auch auf. Den Mitverkündiger der frohen Botschaft. Also alles positive Aussagen erstmal. Die grüße ich alle. Grüßt auch die Gemeinde, die in deinem Hause ist, Philemon. Und dadurch will er zeigen, wie wertvoll er den Glaubensdienst des Bruders einschätzt. Alles, was Philemon angehört, wird vor der Nennung des Problems liebevoll beachtet und lobend bewertet. Das Herz des Bruders soll bei allem, was später gesagt und gemahnt werden muss, verspüren, dass es nicht um Beurteilung oder Verurteilung, strenger Zurechtweisung oder erniedrigende Maßregelung geht, sondern um die Ehre Jesu, der nämlich will, dass wir in seinem Geist der Liebe den Nächsten annehmen, wie er uns angenommen hat. Wir denken an den Onesimus, der soll ja angenommen werden. Da muss ja Philemon erstmal vorbereitet werden. Es geht um Jesus. Er hat Onesimus angenommen. Wir gehören doch auch zu Jesus. Philemon, du sollst ihn ja auch annehmen. Egal, was der gemacht hat. Deswegen diese ganze Vorbereitung. Wir sollen bedenken, dass wir nie den Nächsten für uns, sondern für den Herrn gewinnen sollen. Wir wollen nie einen Menschen für uns oder für eine örtliche, uns angenehme Gemeinde gewinnen. Das wäre ein menschlicher Egoismus, der im Reiche Gottes nicht geduldet wird. Wir wollen immer Menschen für Jesus gewinnen. Der Vorhebung des Wertes des Bruders, seiner Wertschätzung in Gott und somit in der Gemeinde schließen sich vorab Segenswünsche für alle an. Segen wünscht er der Gnade in Vergebung der Sünden. Gnade sei mit dir. Ja, was ist denn Gnade? Ach, dass mir die Sünden vergeben sind. Ja, diesen Segen wünsche ich dir, dass du daran denkst, dass deine Sünden vergeben sind. Philemon, freust du dich noch darüber? Ich wünsche dir diese Freude. Denn wenn du dich darüber freust, fällt es dir gar nicht schwer, anderen zu vergeben. Ich wünsche dir diese Gnade. Ich wünsche dir Frieden. Den Frieden, den du empfangen hast durch Versöhnung mit dem himmlischen Vater in Jesus Christus. Das ist also Verbindlichkeit und Segen aus dem Himmlischen von Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Hier schließt sich der Kreis in der Offenbarung des neuen Lebens und des Zustandes aus Gott in der Gemeinde Christi auf Erden. Diese Herzenszubereitung ist im Umgang der Kinder Gottes miteinander sehr wichtig, damit danach wichtige Entscheidungen zu einem veränderten, weiterführenden Leben gerne angenommen werden und angenommen werden können. Diese liebevolle göttliche Empfehlung und Einladung zum Handeln im Geist der Liebe und der Wahrheit soll jede Anklage und zwanghaftes Handeln unter den Glaubensgeschwistern verhindern. Niemand soll sich nur aus Zufriedenstellungsgründen dem anderen unterordnen müssen, damit er endlich Ruhe gibt mit seinem Genörgel, sondern es soll eine Basis geschafft werden, wo jeder gerne die geistlichen Regeln hört, annimmt und tut. Alle Anklage und somit also auch zwanghaftes Handeln unter den Glaubensgeschwistern soll verhindert werden. Darum schreibt Paulus auch an die Korinther, 1. Korinther 16, 14, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Alle eure Dinge. Wir wollen heute hier bei diesen ersten drei Versen einfach innehalten und weiteren Raum zum Nachdenken geben, bevor wir diesen Brief weiterlesen. Eine wunderbare Vorbereitung für das dritte Kapitel danach. Es kommt nochmal eine weitere Vorbereitung, um das Eigentliche nachher sagen zu können. Und als ich das so gelesen habe, neu und darüber gebetet habe, habe ich so innerlich geseufzt und sagte, Herr, das ist unser Problem. Wir glauben, viel zu wenig Zeit zu haben, um solche Vorbereitungen im Gespräch mit dem Nächsten zu üben. Wir wollen immer so schnell zum Zuge kommen. Das dauert ja alles viel zu lange, bis ich dann endlich zum Kern der Sache kommen kann. Aber der Herr will, dass diese Vorbereitung durch seinen Geist geschieht, damit das, was danach dann kommt, auch wirklich eine fruchtbare Veränderung im Leben des Einzelnen hervorbringt und ein Zeugnis von der Gnade Jesu ist.